Deutschlandfunk. Hintergrund.
Japans Comeback. Die Öffnung der Wirtschaft fürs Ausland brachte die Wende. Von Martin Fritz.
Wenn die Fußgängerampeln an der berühmten Kreuzung im Tokioter Innenviertel Shibuya alle gleichzeitig auf grün schalten, dann strömen hunderte Menschen aus allen Richtungen wie eine wogende Masse über die weißen Zebramarkierungen auf dem Asphalt. An den Fassaden rings um die Kreuzung laufen auf riesigen Bildschirmen Musikvideos und Werbeclips in großer Lautstärke. Für ausländische Touristen ist das Überqueren, Fotografieren und Filmen dieser Kreuzung ein Highlight ihres Japan-Aufenthalts. Und diese Touristen kommen seit der Aufhebung der Einreisesperre nach der Corona-Pandemie in Massen. Mehr als 3 Millionen monatlich waren es zuletzt. Weit über 30 Millionen werden es in diesem Jahr sein. Der Ansturm ausländischer Touristen tut der japanischen Wirtschaft gut. In diesem Jahr werden die Besucher wohl umgerechnet 42 Milliarden Euro ausgeben. Das ist mehr, als Japan an Elektronikwaren exportiert. Dahinter steckt eine langfristige Wirtschaftspolitik, die nach der großen Finanzkrise von 2008 ihren Anfang nahm. Damals öffnete sich Japan gezielt für Auslandstouristen. Mit großem Erfolg. In wenigen Jahren vervierfachte sich die jährliche Besucherzahl, nur von der Pandemie unterbrochen, erklärt Ökonomin Harumi Taguchi vom Marktforscher S&P Global.
Der Beitrag des ausländischen Tourismus zum Bruttoinlandsprodukt stieg bereits vor der Pandemie von 0,25% auf 1%, aber dürfte in der Zukunft noch auf 2-3% wachsen.
Japan senkte ab 2012 die Visa-Anforderungen für Bürger aus asiatischen Staaten schrittweise. Ein wohlkalkulierter Schachzug. In diesen Ländern wächst eine breite Mittelschicht heran, die genug Geld zum Reisen hat. Zugleich verbilligten die Deflation und der günstige Yen-Wechselkurs den Aufenthalt in Japan. Die Ankurbelung des Ausländertourismus verfolgt zwei langfristige Ziele, erläutert Taguchi.
Zum einen soll der ausländische Tourismus die ländlichen Gebiete in Japan, die unter Landflucht leiden, wiederbeleben. Die ausländischen Besucher stärken den lokalen Konsum und schaffen lokale Jobs. Zum anderen zielt man auf einen Synergieeffekt im Bereich Manga, Anime und Videospiele ab. Das weltweite Interesse an diesen japanischen Produkten steigt. Viele ausländische Besucher kommen als Fans und besuchen die Orte in Japan, die sie aus Manga und Anime kennen.
Aber Japan hat sich nicht nur für ausländische Touristen geöffnet, um die inländische Wirtschaft zu beleben. Japan lässt seit 5 Jahren auch erstmals in großem Stil ausländische Arbeitskräfte ins Land, um die Lücken zu füllen, die durch die Verrentung der geburtenstarken Jahrgänge entstehen. Und Japan hat sich wie nie zuvor für ausländisches Kapital geöffnet, um die eigenen Unternehmen effizienter und produktiver zu machen. Diese 3 Öffnungsstrategien brachen ein Tabu, weil Japan sich in seiner Geschichte immer vom Ausland abgeschottet hatte. Daher bedeutete diese Öffnungspolitik nichts weniger als eine Revolution. Aber es war eine Revolution, die die Verantwortlichen für dringend nötig hielten. Denn seit dem Platzen der sogenannten Blasenwirtschaft der 1980er Jahre mit einer übermäßigen Aktien- und Immobilienspekulation stagnierten Preise und Löhne. Die nominale Wirtschaftsleistung wuchs nicht mehr. Japan wurde zum Dauerpatienten der Weltwirtschaft und schien sich aus der Top-Liga der Industrienationen zu verabschieden. Rückblende. Im September 2013, vor 11 Jahren, läutete der damalige Premierminister Shinzo Abe an der New Yorker Börse die Glocke zur Handelseröffnung. Hinter ihm hing Japans Nationalflagge, umrahmt von 2 englischen Sätzen. Japan ist wieder da. Und investieren Sie in Japan. Mit seinem Auftritt an der Wall Street warb Abe, der nach seiner Amtszeit einem Attentat zum Opfer fiel, für seine umfassende wirtschaftspolitische Strategie, die als Abenomics bekannt wurde. Die 3 Pfeile dieser Strategie hatte Abe kurz vorher in Washington erläutert.
In Japan, deflation has gone on for more than a decade.
Japan kämpft seit mehr als einem Jahrzehnt gegen die Deflation. Mein Plan oder Abenomics soll vor allem diese Deflation beenden. Als ersten Pfeil habe ich die Bank von Japan dazu gedrängt, die Geldpolitik zu lockern. Der zweite Pfeil ist ein Nachtragshaushalt, der groß genug ist, um die Wirtschaft um 2% anzukurbeln. Beim dritten Pfeil geht es um Wachstumsstrategien. In meinem Plan werden die drei Pfeile stark, schnell und alle gleichzeitig abgeschossen.
Abes Wirtschaftspolitik entstand als Reaktion auf drei schwere ökonomische Schocks. Die große Finanzkrise von 2008, die selbst den weltgrößten Autobauer Toyota in die roten Zahlen stürzte. Das Wirtschaftswunder von China und sein Hegemoniestreben in Asien. China überholte Japan im Jahr 2010 als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und das große Erdbeben mit Tsunami und Atomkatastrophe in Nordostjapan im Jahr 2011. Diese Schocks rüttelten die gesamte Ministerialbürokratie und die versammelte politische Elite wach. Würde das Land so weitermachen wie bisher, so befürchteten viele, dann drohe Japan in nicht allzu ferner Zukunft zu einer Kolonie Chinas zu werden. Und das sollte niemals passieren. Abe, Ende 2012 zum zweiten Mal zum Premier gewählt, sprach diese Absicht in Washington offen aus.
Japan ist kein zweitrangiges Land und wird dies auch nie sein. Das ist die Kernbotschaft, die ich hier verkünden möchte. Und ich bekräftige dies, indem ich sage, ich bin zurück und Japan wird es auch sein.
And so shall Japan be.
Die Vorstellungen von Abe wurden im Westen zunächst als rechtskonservativ misstrauisch beäugt. Aber Abe war nicht allein. Japans Elite war nach den von Chinas kommunistischer Partei angezettelten anti-japanischen Unruhen in China im Jahr 2012 zu dem Schluss gekommen, dass sich der bisherige Partner in einen Gegner verwandelt hatte. Aus dieser Überzeugung heraus verabschiedete sich Japan unter Abe vom Pazifismus der Nachkriegszeit und begann aufzurüsten. Aber da Chinas Macht vor allem darauf beruhte, die Werkbank der Welt zu sein, sollte Japan mit Hilfe eines langfristigen Reformprogramms auch wirtschaftlich stärker werden. Heute zieht der Chefökonom von Morgan Stanley, Takeshi Yamaguchi, eine positive Bilanz der Abenomics und den 4 Jahren nach Abes Rücktritt im Jahr 2020. Zitat aus seiner Analyse:
Japans Reformpaket hat Wirkung gezeigt. Wichtig ist, dass wir nach wie vor der Meinung sind, dass die unter dem früheren Premier Abe und dem früheren Notenbankchef Kuroda eingeleiteten Schlüsselreformen und Initiativen unter den künftigen politischen Entscheidungsträgern in Japan verankert bleiben werden. Dies hat den einfachen Grund, dass der Policy Mix funktioniert hat. In der Tat sind wir der Meinung, dass Japans politische Entscheidungsträger seit über einem Jahrzehnt den kohärentesten, glaubwürdigsten und konsequentesten Policy Mix aller großen Volkswirtschaften verfolgt haben.
In 10 Jahren entstanden 4,5 Millionen neue Jobs im Dienstleistungssektor. 2/3 davon wurden von Frauen besetzt. Die Unternehmen verdienen so viel wie nie zuvor. Ganz allein hat Japan es allerdings nicht geschafft. Die Notenbank hat viel Geld gedruckt, ohne die Deflation beenden zu können. Das bewirkte erst der weltweite Inflationsschub durch die aufgestaute Nachfrage nach der Pandemie. Vor 2 Jahren begannen die Preise wieder zu steigen. Dann folgten die Löhne. Zwar machte die ultralockere Geldpolitik den japanischen Yen zu einer Weichwährung, die viel an Wert verlor, so dass sich Benzin, Diesel und importierte Nahrungsmittel verteuerten. Aber die Wirtschaft kann nun wieder normaler funktionieren. Der deutsche Ökonom Jesper Koll, seit fast 40 Jahren im Land, lobt das japanische Modell.
Ich glaube, Japan ist der Kapitalismus, der funktioniert, weil letzten Endes auf sehr vielen Ebenen zwischen dem freien Markt, zwischen dem ordnungsrechtlichen vom Staat und Zivilgesellschaft, dieses Modell in Japan funktioniert sehr, sehr gut.
Allerdings gäbe es, betont Koll, Überreste des früheren sogenannten Finanzsozialismus. Das heißt zum Beispiel, der Staat greift oft in die Marktwirtschaft ein, setzt zum Beispiel die Preise von Strom und Arzneien fest. Auch der welthöchste Schuldenberg verdunkelt die Zukunft von Japan. Der Staat hat sich jedoch etwas Zeit und Luft verschafft. Die japanische Notenbank hat über die Hälfte aller Staatsanleihen aufgekauft. Und solange es japanische Käufer für neue Staatsanleihen gibt, können die Regierungen noch neue Schulden machen. Die Ex-Notenbankerin Sayuri Shirai, heute Ökonomieprofessorin an der Keio-Universität in Tokio, meint:
I think for a while this is possible to maintain, right?
Für eine Weile kann Japan noch so weitermachen. Es gibt immer noch Versicherer und Pensionsfonds, die japanische Staatsanleihen kaufen. Japan hat Glück. Andere Länder könnten nicht so handeln. Man würde sich Sorgen machen. Aber nicht in Japan. Wir haben keine Anzeichen für eine Schuldenkrise. 10 Jahre kann das noch funktionieren.
Das politisch heikelste Unterfangen der Reformen war die Öffnung für ausländische Arbeitskräfte mit Bleiberecht, um die Alterung und Schrumpfung der Bevölkerung aufzufangen. Es gab keine Einwanderungstradition. Die Verantwortlichen fürchteten auch negative Folgen einer Immigration, wie man sie in Europa beobachtete. Daher öffnete man die Tür für Ausländer nur in kleinen Schritten und vermied das Wort Einwanderer. Mittagszeit beim Software-Startup Mujin. Dutzende Angestellte sitzen in der Kantine im 4. Stock eines Fabrikgebäudes direkt am Wasser der Tokioter Bucht. Auf dem Buffet stehen internationale Gerichte. Viele sind als Halal gekennzeichnet. Die Bleche mit Tiramisu sind ruckzuck leer. Hauptsächlich japanisches Essen gibt es nur montags. Die Hälfte der 200 Angestellten stammt aus 30 Ländern, darunter der Deutsche Felix von Drigalski, der mit einem Promotionsstipendium nach Japan kam und bei Mujin Logistikroboter programmiert. Ein Roboterarm greift in eine Kiste voller Metallteile, erkennt sie nach Form und Größe und legt sie sortiert ab. Bedient wird der Roboter über einen klobigen Controller in den Händen des deutschen Ingenieurs.
So this is interesting for warehouses.
Diese Anwendung eignet sich für Warenlager, wo man aus vielen Kisten eine bestimmte Ware heraussuchen will. Oder aus einer Maschine kommen viele Teile heraus und sie müssen einzeln für die weitere Verarbeitung zurechtgelegt werden.
Von Drigalski leitet die Entwicklung des Controllers, den jedermann bedienen können soll. Dann lassen sich Roboter schneller und vielseitiger einsetzen. Doch für solche Projekte kommt Japan nicht mehr ohne ausländische Fachleute aus. Wie Deutschland wirbt auch Japan Spezialisten wie von Drigalski im Ausland an. Vor 5 Jahren führte die Regierung auch ein Arbeitsvisum für Einwanderer ein, eins für Ungelernte und eins für Facharbeiter in inzwischen 16 Branchen, wo viele Arbeitskräfte fehlen, etwa Pfleger, Bauarbeiter, Busfahrer. Ein bestandener Sprachtest ist Voraussetzung. Deutlich über 1 Million Menschen sollen ein Visum bekommen. Von Drigalski könnte mit seiner Ausbildung und Erfahrung auch für Startups im Silicon Valley arbeiten. Aber dort müsste er sein Glück bei einer Green Card Lotterie versuchen. Der Visumprozess in Japan sei besser, findet er.
Wenn ein Unternehmen in Japan dich anstellen will und du gehörst zur Kategorie der wichtigsten Fachkräfte, dann ist das Spezialistenvisum großartig. Dann läuft es super schnell und super bequem. Nach relativ kurzer Zeit bekommst du den permanenten Wohnsitz.
Die schrittweise Öffnung funktionierte. In der Summe vervierfachte sich seit der Finanzkrise die Zahl der ausländischen Arbeitskräfte auf über 2 Millionen, Studenten nicht mitgezählt. An vielen Kassen der allgegenwärtigen Mini-Supermärkte stehen heute Chinesen, Nepalesen, Burmesen und Bengalen. In Tokio entstanden Einwandererviertel wie Little Vietnam und Little India. Parallel stieg laut Umfragen die Zahl der Japaner, die meinen, dass ihr Land nicht mehr ohne Ausländer auskommt. Rassismus bricht sich nur selten offen Bahn. Die Glocke an der Börse in Tokio, geschlagen vom Finanzminister Suzuki am ersten Handelstag des Jahres. Japans Comeback spiegelt sich auch in den Aktienkursen wider. Nach über 34 Jahren Pause stellen die Leitindizes Nikkei und Topix in diesem Jahr neue Rekorde auf. Das rituelle Klatschen der Börsianer für ein gutes Jahr hat wohl geholfen. Den beschleunigten Aktienpuls spürt auch Stefanie Drews. Vom 42. Stock im Tokyo Midtown Tower blickt die in London aufgewachsene deutsche Präsidentin der japanischen Vermögensverwaltung Nikko AM auf die vielen Hochhausneubauten, ebenfalls Symbole wirtschaftlicher Potenz, und berichtet von einer riesigen Nachfrage nach Informationen zum aktuellen Aufwärtstrend auf dem japanischen Aktienmarkt.
Die erste Frage, die mir ausländische Fondsmanager stellen, lautet: Ist diese Rallye nachhaltig und echt? Es ist ein völlig anderes Umfeld, als wir es jemals zuvor gesehen haben.
Damit meinen Profi-Investoren und Vermögensverwalter wie Drews die aktionärsfreundliche Finanzpolitik von Regierung und Tokioter Börse der vergangenen 10 Jahre. Zwei neue Rahmenregelwerke setzen die Unternehmen unter Druck, mehr Geld an ihre Aktionäre auszuschütten, zum Beispiel als Dividenden.
Alles hängt mit den sehr, sehr starken Reformen der Unternehmensführung zusammen, die von der Tokioter Börse mit verschiedenen Methoden vorangetrieben werden. Und dieser Wandel ist echt.
Tatsächlich summierten sich die Ausschüttungen an die Aktionäre im vergangenen Jahr auf rekordhohe 154 Milliarden Euro. An dieser Bonanza sollen auch die Kleinanleger teilhaben. Dafür fördert der Staat großzügig das private Aktiensparen. Auf speziellen Wertpapiersparkonten dürfen die Japaner umgerechnet 100.000 Euro komplett steuerfrei anlegen. Das offizielle Ziel lautet, die Bürger sollen ihr Vermögen verdoppeln. Das bedeutet auch mehr japanische Aktiensparer. Die Reformen haben auch eine politische Dimension. Denn auf die Abwendung von China folgte ein noch engerer Schulterschluss Japans mit seinem einzigen Sicherheitspartner USA. Nur dessen Atom- und Raketenschutzschirm kann verhindern, dass Japan von China unterworfen wird, meint der Brite Peter Teska, der seit 40 Jahren als Autor und Investor in Japan lebt.
Im Grunde befindet sich Japan nun in den Armen der USA, vielleicht für das ganze 21. Jahrhundert, wegen des Aufstiegs eines selbstbewussten Chinas mit Hegemonieansprüchen. Japan hat sich dafür entschieden, alles auf die USA zu setzen, weil die Alternative zu beängstigend ist. Alleine kann Japan nicht existieren. Das bedeutet, sich an die US-Politik anzupassen, auch kulturell und institutionell.
Sort of cultural and institutional way too.
Konkret im Hinblick auf die Börsenreform heißt das, auch die Unternehmensführung und der Managementstil orientieren sich nun stärker am US-amerikanischen Kapitalismus.
Japan hatte eine Börsenkultur, die ganz anders war als die des Westens. Ich erinnere mich an die 80er Jahre. Da wollten viele Firmen überhaupt nicht mit Investoren sprechen. Warum sollten wir das tun? Sind Sie ein Spekulant? Seitdem hat es erhebliche Veränderungen gegeben. Man hat sich dem Westen angenähert. Teils wegen der 1990 geplatzten Blase, teils wegen der Geopolitik. Mit der neuen Börsenkultur will Japan den USA sagen, wir sind Freunde, wir singen das gleiche Lied. Und deshalb wird es weiter so laufen.
Das war der Hintergrund. Japans Comeback. Die Öffnung der Wirtschaft fürs Ausland brachte die Wende. Von Martin Fritz. Redaktion Nina Vogt.